über Bruder und Schwestern und allen, die nah oder fern dieser Botschaft uns folgen. Gnade und Frieden von unserem Herr Jesus Christus. Mit dieser kleinen Bibelauslegung möchte ich mit euch den Text teilen, der im Buch des Propheten Jesaja, in Kapitel 6, Vers 1 bis 8 steht. Die Version, die ich benutze, ist die Lutherbibel 2017. Ich lade unsere Schwester Claudia ein, uns den Text zu lesen. Bitte, Sebastian, Bild 2.
Von wo soll ich lesen? Ich lese von hier, dann könnt ihr das noch lesen. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich sprach: Hier bin ich, sende mich.
Danke, Claudia. Bild 3, Sebastian, bitte. Das Buch des Propheten Jesaja ist nicht nur in evangelikalen Kreisen eine äußerst bekannte Bibeltext, sondern auch eines der bisher von Archäologen am meisten erforschten Bibelbücher. Und dieses Interesse ist hauptsächlich auf 2 bemerkenswerte Ereignisse zurückzuführen, die dazu beitrug, dieses Interesse zu wecken. Der erste Tatsache ereignet sich und wurde 1947 veröffentlicht, als Beduinen ihre Herden in den ebenen Weiden ließen, im Westjordanland, fanden sie gut erhaltenen Papyrusrollen in Tonnentopfen in den Rollen in dieser Region. Bild 4, bitte. Okay. Unter diesen Manuskripten befanden sich eine Teil der Schriftrollen, die Historikern zufolge den Propheten Jesaja zugeschrieben wurden. Diese schematischen Manuskripte sind weltweit aus Schriftrollen vom Toten Meer bekannt. Nächste. Heute werden die meisten dieser Schriftrollen im Israel-Museum in Jerusalem, genauer gesagt im Heiligtum des Buches, aufbewahrt. Bild 6. Über die zweite Tatsache wurde in der Veröffentlichung des Archäologie-Magazins Rezension zur biblischen Archäologie von 2018 berichtet. Israelische Archäologen behaupteten darin, ein Tonartefakt mit der Gravur eines Siegels mit den Insignien des Namens des Propheten Jesaja in alter Hebräischer Schrift entdeckt zu haben. Nächste. Dieses Siegel fand man unweit an gleicher Stelle, an der man Ende 2015 schon eine andere Stone-Artefakt mit dem Abdruck eines Siegels, das mit dem Namen von König Hiskia von Juda unterzeichnet wurde. Bild 8. Das Foto zeigt die jüdische Archäologin Eilat Mazar. Sie war die Leiterin des Ausgrabungen in Jerusalem. Diese archäologischen Funde weisen auf einen historischen Zeitraum hin, der mit den Schriften des Propheten Jesaja vereinbar ist. Dies führt uns zu einer Schlussfolgerung. Jesaja ist keine fiktive Figur, sondern eine historische Figur. Eine reale Mensch, wie du und ich. Einige von euch wissen, dass ich eine Bewunderer dieses Buches und dieses Propheten bin. Jesaja ist der am meisten zitierte oder erwähnte Prophet im Neuen Testament. Jesus selber hat Jesaja Kapitel 61 in der Synagoge von Nazareth mit den einigen Mund zitiert und durch ihn selbst die Prophetie in Erfüllung gebracht. Vor allen Augenzeugen, die vor Ort waren. Das finde ich besonders bemerkenswert. Bild 9. Petra, bitte.
Lukas 4, 16 bis 21. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich, und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.
Danke, Petra. Wer war Jesaja? Der Prophet Jesaja, dessen Namen der Herr rettet bedeutet, hat eine Biografie, einen Lebenslauf und ein strukturiertes Leben, genau wie du und ich. Er war ein ganz normaler Mensch vor seiner berühmten Berufung in Kapitel 6. Er wurde ca. 770 vor Christus geboren und war ein Zeitgenosse von Amos, Hosea und Micha. Der Prophet Jesaja war der Sohn von Amos, mit Seth geschrieben. Bild 10, bitte. Es ist interessant hervorzuheben, dass im hebräischen Talmud der heilige Text zusammenfasst, die als zentral für das Judentum gelten, angegeben wird, dass dieser Amos, der Vater Jesajas, der Bruder von König Osia war. Was uns zu der Annahme führt, dass Jesaja von königlicher Abstammung war und wahrscheinlich die besten Prophetenschule seiner Zeit besucht. Und hier ein kurzer Vergleich mit seinem, sagen wir, Berufskollegen Elia, den Tebiter, von denen wir außer seinem Geburtsort Tisbe nichts wissen. Unter Theologen herrscht Einigkeit darüber, dass Tisbe im bergigen Teil von Gilead östlich des Flusses Jordan lag. Von seiner familiären Abstammung oder seiner akademischen Ausbildung wissen wir gar nichts. Wir wissen aber, dass Elia während der Zeit seines prophetischen Dienstes nicht nur im Palast predigte, sondern auch von Wüste zu Wüste wandert und dort wirkte. Elia nimmt, genauso wie Jesaja, trotz seiner wahrscheinlich einfachen Abstammung, einen herausragenden Platz in der Geschichte Israels ein. Das weist uns eine Wahrheit und erteilt uns eine Lektion, dass man nicht mit einer silbernen Löffel in der Hand geboren, keine königliche Abstammung haben oder Abschlüsse von den renommiertesten Universitäten der Welt erwerben muss, damit Gott uns als mächtiges Instrument in seine Händen gebrauchen kann. Der Ruf Gottes ist unabhängig von unserem sozioökonomischen Zustand, Geschlecht, Alter und Herkunft. Der Ruf Gottes ist in erster Linie spirituell, was nicht bedeutet, dass wir uns auf dem Weg nicht selbst weiterentwickeln sollten. Denkt daran, dass mehr Wissen bedeutet, ihnen besser zu dienen. Jesaja war verheiratet. Seine Frau wurde gemäß den Schriften im Buch Jesaja in Kapitel 7 und 8 Prophetin genannt. Und mit ihr hatte er zwei Kinder, denen der Gott Israel selbst die Namen gab. Sheach Yashub, was in etwa heißt, ein Rest zurückkehren, und Maher Shalal Hashbaz, was man übersetzen kann, schnelle Beute, rascher Raub. Die Bedeutung dieser Namen, die Gott den beiden Söhnen Jesajas gab, es stellt ein gerechtes Urteil Gottes für das Volk Israel dar, was uns so etwas interessant bringen. Denk sorgfältig darüber nach, welche Namen ihr euren Kindern gebt. Nur mit diesen beiden Namen hätten wir Themen für weitere Predigten. Ich finde es interessant, das historische Panorama zu verstehen, in das Jesaja eingebunden war, bevor er eine echt und wirksvolle persönliche Begegnung mit Gott erlebt. Jesaja war einer der Palastpropheten, der sein Amt während der Herrschaft von König Osia auszuüben begann. Aber er muss gesagt werden, dass Jesaja während seines prophetischen Dienstes 4 Regierungszeiten durchlief, und zwar alle im südlichen Königreich in Juda mit Jerusalem als Hauptstadt. Neben König Usia prophezeit er während der Herrschaft von Jotham, Ahaz und Hiskia. Jesaja scheint ein sehr guter Mitarbeiter gewesen zu sein. Manche von uns überleben nicht den ersten Boss. Das Buch des Propheten Jesaja ist mit einem Kompendium von 66 Kapiteln das umfangreichste, das von allen biblischen Propheten geschrieben wurde. Die Texte aus diesem Buch werden im Neuen Testament 65 Mal direkt zitiert. Jesajas Vision geht eine Krisenzeit im südlichen Königreich voraus. Eine Zeit, die mit dem Tod von König Usia, einem König, der im Alter von 16 Jahren anfing zu regieren und die Nation etwa 52 Jahre lang führte, auch von nationaler Trauer geprägt war. Während seiner Regentschaft führte König Usia sehr wichtige Reformen durch. Er stellte die Anbetung des Herrn wieder her, brachte das Volk von Juda dazu, einen Bund mit Gott zu schließen, führte militärische Reformen durch und organisierte die Verteidigung von Jerusalem und ganz Juda neu. Er reaktivierte Häfen und Handelsrouten, richtete landwirtschaftliche Produktionszonen in der Stadt Ezion-Geber ein. Endlich gab es eine lange, stabile und wohlhabende Herrschaft. Ein König, der von seinen Feinden und Verbündeten respektiert wird. Ein König, der von seinem Volk geliebt wird. Ein König, der jetzt tot ist. Bild 11, bitte. Der Tod eines Monarchen, der so lange regiert und gut regiert, stellt einen Stillstand in der Regierung einer Nation dar. Ein Moment der Unsicherheit und der Ungewissheit. Ein Monarch hinterlässt persönliche Spuren in seiner Regierungszeit. Dann, was kommt als nächstes? Es war sicher, dass sein Sohn an seiner Stelle regieren würde, wie es in einer Monarchie der Fall ist. Aber wir sprechen hier von einer Zeit in der Geschichte Israels, in der es zu politischen Intrigen, Verschwörungen und Aufständen gegen denjenigen kam, der gerade auf dem Thron saß. Das war sozusagen damals die Norm. Das war die Sorgen des Propheten Jesaja. In gewisser Weise sehen wir dies bis heute in einigen Nationen auf diesem Planeten. Dieser Szenario war schon da, als Jesaja in den Tempel Gottes ging. In Jesaja Kapitel 5 kann man mehr darüber erfahren. So, und jetzt, dass wir gut über unseren Bruder Jesaja und die damalige Zeit Bescheid wissen, beginne ich mit meiner Predigt zum biblischen Thema. Bild 12. 3 Perspektiven aus der Erfahrung Jesajas. Erster Punkt. Verlasst in Krisenzeit nicht die Gemeinde Gottes. Erlaubt euch nicht, vom Tisch des Herrn, von der Gemeinschaft der Heiligen abzuweichen. Im Moment des Verlusts, der Trauer, der Verfolgung, in denen Unsicherheit und Instabilität Einzug halten und jeden innerhalb und außerhalb seines eigenen Ich erreicht, müssen wir Gott und den Menschen nahe sein, die uns zu Gott führen können. Nicht, dass wir Phasen des Prozesses überspringen, zum Beispiel im Trauerprozess, in den sich Schmerz und Traurigkeit vermischen. Wir müssen nicht so tun, als wäre alles in Ordnung und wir uns immer gut fühlen. Es ist völlig natürlich, dass wir in bestimmten Krisen unseres Lebens in eine Offline-Phase eintreten. Elias hat Momente in der Hölle. Das sind Momente, die für eine neue Bewertung von Positionen und Einstellungen gedacht sind. Eine neue Ordnung von Gefühlen und Gedanken und eine Wiederaufbau von Brücken der Beziehung, die Beziehungen zu Gott, zu sich selbst und zu den Menschen. Das Problem besteht darin, dass man in dieser Zeit der Isolation, Tieftraurigkeit, einen Tiefpunkt und furchtbare starke seelischen Schmerzen erlebt, aus denen man keinen Ausweg mehr sieht. Wenn man diesen Punkt erreicht hat oder das Gefühl hat, diesen näher zu sein, sucht euch bei Gott Hilfe. Aber sucht euch auch gegebenenfalls medizinische Hilfe. Das ist vollkommen in Ordnung. Ärzte sind auch Gottes Werkzeug. Es ist wichtig, das Haus Gottes als sicheren und loyalen Raum zu empfinden. Hört nicht auf, in die Kirche zu gehen. Ein gutes Beispiel dafür finden wir im Psalm 73, wo Asaf, während er seinen Blick auf das Wohlergehen der Böse richtet, von Bitterkeit erfüllt ist. Bis er während dieses Prozesses das Haus Gottes betritt und dort vor Gott seine Perspektive ändert. Genau das geschah mit Jesaja. Der Saum von Gottes Gewänder füllte den Tempel, was bedeutet, dass Gott in seiner Majestät jeden Winkel der Nation bedeckte und dass nichts außerhalb seiner Kontrolle lag. Wir lesen, was geschah in den folgenden Kapiteln. Gott hat die wirkliche Situation der Menschen nicht aus den Augen verloren. Jesaja ging in den Tempel Gottes. Jesaja hatte die Vision im Tempel und richtete seinen Blick auf Gott. In Gott liegt die Kontrolle über alles und alle Dinge. Er regiert. Wenn wir uns Gott nähern können, wir das Chaos, das uns umgibt, mit geistiger Klarheit erkennen. Aus der Perspektive Gottes verstehen wir, dass der Thron im Himmel nicht leer ist und dass der ewige König nicht tot ist. Er lebt und regiert ewig. Er hat inmitten des Chaos nicht die Kontrolle verloren. Richtet euren Blick auf ihn. Beachtet, dass sich Gott sowohl Jesaja aus auch Asaf inmitten ihrer Krise zeigend. Das lehrt uns, dass Gott sich in Krisen offenbart und dass er sie nicht zuerst beenden muss, um sich uns zu zeigen. Er versprach uns nicht, dass wir keine Kämpfe führen müssen, aber er versprach uns einen sicheren Sieg. Auch wenn es uns manchmal auf den ersten Blick vielleicht den Eindruck einer vorübergehenden Niederlage vermittelt. Denkt daran, dass wir nicht alles verstehen müssen, aber wir müssen sicher sein, dass Gott weiß, was er tut. Sucht in der Kirche nach jemand, mit dem ihr den Moment, den ihr erlebt, teilen könnt. In Prediger 4, Vers 10 heißt es, wenn jemand fällt, kann ihnen eine Freundin bei Aufstehen helfen. Aber was ist das für eine arme Menschen, der fällt und niemand hat, der ihm bei Aufstehen hilft? Die Kirche ist ein Ort der Aufnahme und nicht des Gerichts. In der Krise eines Gliedes lernt der ganze Körper ein wenig mehr über die Barmherzigkeit Gottes. Nächste Bilder, bitte. Zweiter Punkt. Habt eine neue Vision. Schaut in euch hinein. Verbreitet den Panoramablick auf euch selbst. Krisen sind wertvolle Gelegenheiten, das Chaos in uns selbst zu bewältigen. Jesaja war ein Prophet, auf Hebräisch Nabi, was wörtlich Mund Gottes bedeutet. Aber sein Mund und seine Lippen waren unrein. Vor Gott fallen die Masken und es ist unmöglich, vor seiner Majestät unser Elend nicht zu erkennen. Das lehrt uns, dass wir von Gott abhängig sind, wenn es darum geht, unsere Sünden zu reinigen. Hier an dieser Stelle ist keiner von uns Autodidakt. Niemand schafft das allein, ohne ihnen. Die Herrlichkeit gehört ihm allein. Die brennende Glut kommt von ihm, um uns zu reinigen. Warum? Für einen Service, einen Dienst, der größer ist als das, was wir denken oder gewohnt sind. Gott offenbart in unserer persönlichen Krise, wer wir sind. Jenseits des Spiegelbildes unserer Arroganz. Bei einer inneren Krise macht Folgendes. Bewertete beispielsweise Positionen und Einstellungen neu. Gewöhne dich an anders. Das Neue ist nicht immer einfach. Wir brauchen eine Anpassungsphase. Aber mit Gottes Hilfe ist es möglich, aus der Bequemlichkeit herauszukommen, die uns daran hindert, zu wachsen und voranzukommen. Verkümmer nicht in Gleichheit. Bilder 14, bitte. Ordnet Gedanken und Gefühle neu. Mit einem positiven Blick kann man meistens besser mit sich selbst umgehen. Seid nicht zu grausam mit euch selbst. Das bringt nur mehr Durcheinander als Hilfe und Gedanken beeinflussen Gefühle mehr, als wir denken. Bild 15, bitte. Sigi.
Römer 12, Vers 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.
Danke, Sigi. Baut wieder Brücken der Beziehungen zu Gott, zu sich selbst und zu den Menschen. Der Wiederaufbau von Beziehungen erfordert Geduld. Diese Aufgabe erfordert Ausdauer. Nur so baut man ein solides Fundament. Habt keine Eile, aber Glauben. Fangt von vorne an und bleibt dran. Gottes vergebende und wiederherzustellende Gnade kam persönlich zu Jesaja. Der Seraphim kam mit glühenden Kohlen und berührte seine Lippen. Er hat seine Sünden erkannt und zugegeben. Und das ist nicht immer selbstverständlich für uns Menschen. Es ist sogar sehr schwierig. Wir müssen für uns selbst verantwortlich sein. Gebt nicht anderen oder Situationen die Schuld. Seid ehrlich zu euch selbst und geht zum Herrn. Bild 6. Denkt daran, dass Jesus uns nicht beurteilt und verurteilt. Er ist treu und gerecht. Er ist unser Fürsprecher. Bild 17. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Bild 18. Dritter und letzter Punkt. Gebt Platz frei, um eure eigene Berufung zu erleben. Eine Berufung ist meistens erkennbar, wenn wir in Krisensituationen über uns selbst hinaus schauen. Werft einen sensiblen Blick darauf, was außerhalb eurer inneren Blase passiert. Jesaja wusste, was in der Gesellschaft, in der er lebt, von sich ging. Ich lebe unter einem Volk von unreinen Lippen. Er war nicht ahnungslos, isoliert im Kreis des Palastes und ignoriert nicht den Wind of Change zur Verschlechterung. In Krisen neigen wir dazu, nur auf uns selbst zu schauen und vergessen, dass wir in einer Welt leben, in der wir repräsentieren, was wir in Jesus sind. Es war eine allgemeine Krise innerhalb und außerhalb des Palastes, innerhalb und außerhalb seine selbst, als der Prophet seine wahre Berufung empfingen. Er blieb nicht im Palast. Er ging zum Tempel. Er kannte seine Not. Er bekannte seine Sünde. Er erkannte seine Stellung unter den Menschen. Er empfing Wiederherstellung und Vergebung. Er hörte die Stimme und antwortete auf den Ruf Gottes. Dieser Aufruf richtet sich auf an jeden von uns im Missionsbefehl. Bild 19. Matthäus 28, Vers 19 bis 21. 20. Darum gehet hin und lehret alle Völker, taufte sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vielleicht müssen wir keine Vision wie Jesaja haben oder eine Stimme wie Samuel hören. Aber in Matthäus 28 ist der Auftrag, das universelle Priestertum alle, die im Blute des Lammes Gottes gewaschen sind und erlöst würden. Werdet zum Pflanzer des Samens des Evangeliums, wo auch immer ihr seid, bei der Arbeit, in der Schule, in eurer Familie. In der Dunkelheit der Welt seid ihr ein Lichtpunkt. Ihr repräsentiert Jesus. Wo stehen wir, sie wünschen Ruf und Senden? Wer soll sie senden? Und wer will unser Bote sein? Ich möchte dieser Frage mit einer wahren Geschichte abschließen. Mit der Frage eines Journalisten an eine amerikanische Missionarin namens Dorothy Stang. Bitte Bild 20. Sie leistete Missionsarbeit unter den indigenen Stämmen in Amazonas Regenwald. Dieser Journalist fragte, was sie motivierte, Amerika zu verlassen, an diesen Ort, mitten in irgendwo, mitten im Wald, ohne Strom und ohne die Annehmlichkeiten des modernen Lebens. Allein, verfolgt und bedroht von Goldsuchern und Holzfirmenbesitzern, die illegal handeln, die Zerstörung indigener Reservat, Zerstörung der Natur auf missbräuchliche und gierige Weise. Eine weiße Frau, eine Frau allein, ohne Unterstützung von politischen und polizeilichen Behörden, ohne Geld und Ressourcen, ohne jegliche Anerkennung für ihre Arbeit. Der Journalist fragte also, Dorothy, was motiviert Sie? Was ist Ihre Berufung? Dorothy antwortete, ich hatte keine Berufung. Ich habe nur einen Befehl Folge geleistet. Der Journalist fragte, welchen Befehl? Dorothy lächelte und sagte, geht. Erinnert ihr euch? Matthäus 28. Bild 19. Dorothy starb am 12. Februar 2005, am Tag meines Geburtstags in Anapupara, in meinem Heimatland Brasilien. Sie wurde in einem Hinterhalt von illegalen Goldgräbern ermordet, auf Geheiß zweier reicher Bauern in der Region. Die Bäume für den illegalen Holzeinschlag aus dem indigenen Reservat, in den sie missioniert, entfernen wollten. Im Jahr 2010 wurden sie verhaftet und vor Gericht gestellt. Eine Frau, eine Gehe. Jesaja wurde am Ende seines Geh vom Manasseh in zwei Hälften gesägt. Jesus beendet sein Geh an einem Kreuz. Am Ende eines jeden Gehs steht vielleicht ein Kreuz. Aber denkt daran, das Kreuz ist leer. Das Kreuz wurde überwunden. Das ist eine Ermutigung. Uns wird natürlich unter normalen Umständen nicht das gleiche Schicksal ereilen wie Jesaja oder der Missionarin. Jeder, der sein Leben mit Christus in den Dienst Gottes gestellt hat, hat eventuell kein Leben ohne Probleme und Hindernisse. Aber auf jeden Fall nie ein langweiliges, sondern ein bewegliches Leben mit einem lebendigen Gott. Lasst mich euch etwas Wichtiges sagen. Ihr müsst nicht auf Mission und die ganze Welt reisen, um ein Missionar zu sein. Gebeugte Knie, der Fürbitten, tragen die missionären Füßen weiter, als wir uns vorstellen können. Es gibt die, die senden, und die, die gesandt werden. Und beide sind gleichermaßen wichtig. Gebeugte Knie tragen die Füße derer, die gute Nachrichten verkünden, weiter, als wir es selbst können. Die Mission liegt in dir, dein Leben, dein Vorbild hilft jene zu überzeugen, die noch fern von Gott und Jesus sind. Das ist Mission. Das ist Berufung. Wir kennen Dorothys Antwort, auch die Antwort von Jesaja. Und du? Und du? Und du? Warum gehst du nicht? Geht! In Brasilien, am Ende jeder Predige oder Predigt, wir machen eine Danksagung, weil wir verstehen, dass niemand geht nirgendwo allein. Ich möchte mit dieser Predigt auch jene würdigen, die mich bis hierher begleitet haben, den Heiligen Geist, der als unendliche Quelle das Wort Gottes inspiriert. Einige Meister der Exegese, der Homiletik und der Hermeneutik, die der Auslegung von biblischen Texten beigetragen haben, wie auch Texten aus dem Buch des Propheten Jesaja in meiner Muttersprache. Reverend Hernandes Dias Lopes von der ersten presbyterianischen Kirche von Pinheiros in São Paulo. Missionarin und Doktorin der Psychologie, Edmeia Williams, von der British Anglican Church in Rio de Janeiro. Mein Pastor, Bischof Ruben Pinheiro Barreto, von der Kirche Neues Lebens in Rio de Janeiro. Von Gründer Reverend Robert McAllister, in Memoriam. Pastor Rodrigo Silva, Professor Doktor, Spezialist für Theologie und biblische Geschichte an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Pastor Andreas Luski, der mich zu dieser Predigt ermutigt und nie locker gelassen hat. Mein Mann Thorsten, meine besten Kritiker und Übersetzer. Meine Kinder, das mir mit der Aussprache geholfen haben. Meine Schwiegermutter, die mit Adleraugen den Grammatik korrigiert hat. Sie ist die deutsche Grammar, durch und durch. Mein Vater und Meister und meinen ersten Pastor in Gedenken, Pastor der Assembly of God Church, Hauptquartier in São Cristóvão, Rio de Janeiro. Derjenige, der mir und meine Brüder das Evangelium überbracht. Dieses echte Evangelium in der Person unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Für Jesus Christus, ihm alle Ehre und alle Herrlichkeit, für immer und ewig. Amen.